heute, dass wir über unseren eigenen Tellerrand schauen. Kennt ihr ihn auch, euren Tellerrand? Meiner ist ziemlich hoch. Sieht man nicht viel auf der anderen Seite. Und deswegen möchten wir heute ein bisschen über unseren Tellerrand schauen und uns von den Erkenntnissen, von den Erlebnissen, Erfahrungen von den Männern Gottes, die uns vorangegangen sind, lernen. Diese Männer und Frauen der Kirchengeschichte haben uns riesige Schätze hinterlassen. Und wir lassen die begraben. Ist so schade. Denn das könnte uns motivieren. Wenn wir diese Leben studieren und sagen, Gott, das waren doch Leute so gewöhnlich wie wir, aber du hast sie gebraucht. Da gäbe es eine Predigt für einen jeden einzelnen dieser Leute. Vielleicht könnten wir das mal machen. Das ist ein bisschen mein Steckenpferd, wow. Aber ich möchte nur sagen, was das bringt. Zum Beispiel der norwegische Thomas Barratt, der hatte eingehend die schriftlichen Berichte studiert, wie in Los Angeles das Feuer des Heiligen Geistes gefallen ist und wie Menschen nach Hunderten von Jahren wieder in neuen Sprachen gebetet haben, wie Zeichen und Wunder geschehen sind. Der hat das studiert. Er hat gesagt, Gott, du bist doch derselbe Gott dort wie auch hier. Und in deinem Buch lese ich von dieser wunderbaren Taufe im Heiligen Geist. Ich will das auch erleben. Ich will das hier erleben. Und er hat Glauben gezeigt. Und er hat Ausdauer gezeigt. Hat sich nach diesem Feuer ausgestreckt. Hat die Geistestaufe dann erlebt dort, wo er war. Und er ist zum Pionier der europäischen Pfingstbewegung geworden. Wegen seinem Hunger. Weil er gesagt hat, ich möchte mehr. Weil er diese Zeugnisse studiert hat. Halleluja. Und deswegen glaube ich, dass wir heute Morgen uns inspirieren lassen können von diesen Männern und Frauen Gottes. Ich möchte einleitend ein bisschen theologisch Folgendes sagen. Weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort das höchste Niveau der Realität. Amen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, wieso ist uns unser Häuschen und unser Auto oft so viel wertvoller und wichtiger als das Wort Gottes? Wow. Weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit das höchste Niveau der Realität. Ich sage es nochmal. Tatsache ist, dass es uns viel leichter fällt, uns an das Sichtbare zu halten, das Sichtbare zu glauben. Und dabei sagt Jesus, es wird einmal vergehen. Aber sein Wort wird nicht vergehen. Ist unglaublich. Und wenn Gott etwas sagt, dann sind das nicht nur Worte, sondern bereits Tatsachen in der geistlichen Welt. Epheser 1,3 sagt uns, dass wir bereits gesegnet sind. Wir sind bereits gesegnet. Mit was? Mit ein paar Segnungen. In Jesus, stimmt das? Nein! Mit allem geistlichen Segen in Jesus. Was heißt das? Das bedeutet, dass im Himmel bereits vorgesorgt ist für all unsere Nöte, für all unsere Herausforderungen, denen wir auf dieser Erde begegnen. Wir sind bereits gesegnet mit allen Segnungen in Jesus. Das heißt ganz konkret, wir sind bereits gesegnet, was unsere ökonomischen Bedürfnisse betrifft. Folglich müssten wir nicht mehr unter dem Joch der Armut leben, das glaube ich. Ich glaube, wir sind bereits gesegnet in unserer Gesundheit, deswegen müssten wir nicht mehr krank sein. Wir sind bereits gesegnet in unseren Familien, deswegen sollten wir eigentlich einfach intakte Familien auch haben, sollten Trennungen gar nicht vorkommen. Wir sind gesegnet für einen geistlichen, vollmächtigen Dienst und sollten ihn tun können mit Freundlichkeit, mit Fruchtbarkeit. Aber wo liegt die Herausforderung? Die Herausforderung liegt, dass diese Segnungen, die bereits vollbracht sind, in der geistlichen Welt Realität sind, in mein tägliches Leben hineinkommen. Das ist die Herausforderung. Und dass das geschehen kann, braucht es zwei Dinge. Es braucht Glauben und es braucht als zweitens Offenbarungen. Es braucht Offenbarung und Glauben. Es braucht nicht ein neues Wort. Es braucht nicht eine Zusatzoffenbarung. Wir müssen Offenbarung haben über dem, was da drin steht. Und heute Morgen, wow, möchten wir uns inspirieren lassen von dem Glauben von Smith Wigglesworth. Ich würde es gerade sagen am Anfang, er war ein einfacher Spengler. Er hat gelebt 1859 bis 1947. Und er hat seinen Glauben so ausgelegt, so kindlich, dass er bald so diesen Spitznamen bekommen hat, Apostel des Glaubens. Er ist eine Legende geworden, ein pfingstliches Phänomen, ein Mann Gottes. Einer seiner Zeitgenossen hat Folgendes über ihn geschrieben. Er wurde natürlich oft eingeladen zu predigen. Und dann sagt er, sein Lieblingsthema und fast sein einziges war Glaube. Über welchen Text er immer predigte, früher oder später war er beim Thema Glauben. Und sehr bald erhielt er diesen Spitznamen, eben Apostel des Glaubens. Und er hat ein Lieblingslied, ein Lieblingschorus, Glaube nur, alles ist möglich, dem, der da glaubt. So hat er gelebt. Smith lebte im Glauben und er inspirierte den Glauben in anderen Menschen. Und deswegen wird das Studium heute Morgen uns auch beflügeln, das glaube ich. Und das ist eine seiner vielen Aussagen, das ist ja noch nicht so lange her, dass dieser Mann gelebt hat. Tina hat auf der Bibelschule die Frau des Bibelschulgründers betreut. Und die haben mit Smith immer wieder natürlich zusammengearbeitet. Die haben ihn gekannt. Wow, eines seiner Zitate also. Oft kann ich in einem Moment des Glaubens mehr erreichen, als in einem Moment des Schreiens zu Gott. Und das ist unglaublich, oder? Manchmal denken wir bringen Gott ein Gebetsopfer und beten und fasten 50 Tage. Hey, und er sagt, in einem Moment des Glaubens kann ich mehr erreichen als in vielen anderen Gebetsdiensten. Nun haben wahrscheinlich noch nicht alle von euch Smiths Wigglesworths Leben so studiert wie ich. Und ich möchte euch, dass ihr hier hereinkommt, ein paar Kostproben geben aus seinem Glaubensleben. Lest euch das vor. Mein Freund sagte, sie ist tot. Er hatte Angst. Was soll ich tun? Fragte er. Da trat ich an ihr Bett und zog sie heraus. Ich schleppte sie quer durchs Zimmer, lehnte sie gegen die Wand und hielt sie aufrecht, dass sie zweifellos tot war. Ich schaute ihr ins Gesicht und sagte, im Namen Jesu gebiete ich, dem Tod zu weichen. Von den Haarspitzen bis zu den Fußsohlen fing ihr gesamter Körper an zu vibrieren. Im Namen Jesus befehle ich dir zu gehen, sagte ich. Ich wiederholte, im Namen Jesu, geh! Und sie ging. Ein anderer Zeitzeuge berichtete, im Zelt in Kalifornien kam eine Frau mit einem Tumor zwischen den Schultern. Smith nahm diesen Tumor in seine Hände und sagte, Tumor, ich befehle dir, von diesem Ohr zu weichen. Und er verschwand. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Ein anderer schrieb, Tumore fielen aus den Patienten auf den Boden. Er wusste den Willen Gottes für andere. Beine und Füße wuchsen, Taschentücher produzierten Befreiung von Süchten. Tausende wurden geheilt, wirklich Tausende. Und ihr findet viel Literatur, ihr findet Bücher in allen Sprachen, sogar auf Italienisch gibt es da einiges, das ist unglaublich. Da könnt ihr vieles nachlesen, das ist wirklich sehr eindrücklich. Weit über die Grenzen Englands hinaus, Europa, Amerika, Indien, Afrika, eilte er von Feldzug zu Feldzug, ohne an Methoden gebunden zu sein. Und haben nicht alle Freude daran gehabt, oder? Zum Beispiel in Versammlungen in Schweden hat die Regierung verboten, dass er den Kranken die Hände auflegen dürfte. Dann hat er einfach gesagt zu den Kranken, ja, legt euch einfach selber die Hand auf. Er hat gebetet. Es sind so viele Menschen geheilt worden, dass er das dann immer wieder selber praktiziert hatte. Der ließ sich nicht herunterkriegen. Ein anderer sagte, es war 1922, als Wigglesworth in Wellington in Neuseeland zugegen war. Er hatte darum gebeten, dass die führenden geistlichen Verantwortlichen zum Gebet zusammenkommen sollten. Die Anwesenden hatten schon zu beten begonnen, als Miss etwas verspätet den Raum betrat. Als er seinen Mund zum Gebet öffnete, erfüllte die Gegenwart Gottes den Raum mit einer solchen Dichte und Kraft, dass einer nach dem anderen den Raum verließ, unfähig mehr von Gottes Dichte und heilige Gegenwart auszuhalten. Ein Pastor wollte unbedingt mit Smith im Gebetsraum bleiben, aber auch dieser musste schließlich auf allen Vieren kriechend den Raum verlassen. Er sagte, es ist zu viel für mich, Gott. Ein gewöhnlicher Mann wie du und ich. Smith Wigglesworth kam 1859 in Yorkshire in England zur Welt, und zwar in einer sehr armen Familie. Hatte deswegen eine sehr schwache Schulbildung. Er konnte nicht lesen, hat das nicht gelernt in der Schule. Er musste bereits als kleines Kind von 7 Jahren in einer Wollspinnerei arbeiten. Und er hatte eine Sehnsucht nach Gott. Obwohl seine Eltern waren keine Christen, aber seine Großmütter, dank dem Herrn für die Großmütter, oder? Das war eine eingefleischte Wesley-Anhängerin und die hat den kleinen Smith mitgenommen in die Gottesdienste. Und mit 8 Jahren hat er das Evangelium wirklich verstanden, hat sich bekehrt, er hat eine Wiedergeburt, eine Neugeburt erlebt, wow. Und vom ersten Tag an wurde er ein Segengewinner. Sofort hat er seine Mutter zu Jesus geführt, wow. Jedem, der ihm begegnet ist, hat er von Jesus erzählt, der konnte nicht schweigen. Und dann mit 13, also als Teenager, siedelte seine Familie um nach Bradford, wo er dann in eine Methodistenkirche ging. Die waren wirklich ganz feurig auch in dieser Zeit. Danach schloss er sich dann aber aus verschiedenen Gründen der Heilsarmee an. Auch die Heilsarmee, das habe ich heute mal im Open Prayer schon erzählt, hatte in dieser Zeit eine gewaltige geistliche Kraft. Und in dieser Zeit bei der Heilsarmee hat er gelernt, was für eine Kraft durch das Gebet und das Fasten freigesetzt werden kann. Hey Leute, die haben oft die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag gebetet und gefastet. Die haben auf dem Boden gelegen und gesagt, Gott schenke uns Segen für die Ewigkeit. Und kein Wunder kam in jedem Gottesdienst eine durchschlagene Autorität zum Ausdruck. Größer geworden. Er ist dann 17 gewesen. Da hat er jemanden kennengelernt, der hat ihn eingeführt ins Handwerk als Spengler. Dieser Mann war auch ein gläubiger Mann. Der hat ihm gesagt, du in der Bibel steht, du solltest dich taufen lassen, hat er sich taufen lassen. Aber das ging nicht lange so gut bei diesem Mann. Wisst ihr wieso? Nicht, weil er schlecht gearbeitet hatte, sondern er war hoffnungslos zu schnell. Der hat die Arbeit viel zu schnell und viel zu gut erledigt. Der Lehrmeister musste ihn fortschicken nach einiger Zeit. Und dann ist er dann nach Liverpool gezogen. Und dort hat er die Kinder auf der Straße gesehen. Arme Kinder, verlassene Kinder, verwaiste Kinder. Er hat begonnen, ihnen zu dienen. Hunderte kamen. Sie haben ihn gehört. Er hat Bibelstunden gemacht. Und mit seinem kleinen Krempnerlohn kauft er Essen und Kleider für diese Kinder. Dann besuchte er Krankenhäuser, evangelisierte. Am Sonntag fastete er meistens den ganzen Tag. Und wenn er dann predigen musste, bekehrten sich nicht selten 50 Personen auf einen Schlag. Deswegen ruht ihn die Heilsarmee immer wieder ein. Und es ist bekannt, dass sein Mitgefühl für diese Menschen, für diese Hunderten von Menschen, die sich bekehrten, das Mitgefühl von Smith war so riesengroß. Dann hat er mit 23 Jahren geheiratet. Eine ganz interessante, spannende Frau, Polly. Das war auch eine ganz feurige Predigerin. Die waren ein krasses Gespann am Anfang, war ein bisschen schwierig noch. Zu dieser Zeit auch mit diesen Frauen, die predigten. Smith wurde bald dann Vater von 5 Kindern und war immer extrem, oder? Er arbeitete Tag und Nacht und durch sein unglaubliches, vieles Arbeiten ist er dann abgefallen von Gott. Aber eines Tages hat ihn Gott wieder gerufen, hat sich zurückgezogen, hat 10 Tage gefastet und gebetet. Und dann war er wieder da. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts besuchte er die Gottesdienste in einer anderen Stadt, in dem göttliche Heilung verkündet wurde. Das war zu dieser Zeit noch kein Thema. Aber er hörte in dieser fremden Stadt, da wird über Heilung einfach gepredigt. Und was machte er? Er war immer ein Mann der Tat. Er hat alle Kranken zusammengesucht, die er gefunden hat in seiner Stadt, hat den Transportpreis für sie bezahlt, die Fahrkarten, hat sie in diese Gottesdienste geschleppt. Als dann auch mal seine kranke Frau mitgekommen ist, wurde sie augenblicklich geheilt. Und das gab der Startschuss, dass die Wigglesworths leidenschaftliche Verfechter der Wahrheit wurde, dass Gott ein Gott ist, der heilt. Aber Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und was ist geschehen? Eines Tages hat er wieder mal eine Gruppe von kranken Menschen in diese Stadt gebracht, in diesen Gottesdiensten. Und er kommt an und alle Reiter sind abgereist gewesen, haben ihm noch übermitteln lassen, heute Abend reitest du den Abend. Ohne Vorbereitung. Ja, das hat dem Smith natürlich nicht ganz gepasst, oder? Hat dann doch gezögert und gepredigt. Da kam ein Mann mit 2 Krücken nach vorne. Smith hat mit ihm gebetet und er hüpfte wie ein junges Kalb. Und daraufhin hat Wigglesworth gerade ein Heilungsseminar angeboten. 12 Personen kamen zum Gebet und jeder einzelne wurde. Dann wurde er zu einer Frau gerufen, deren Arzt ihren Tod noch in derselben Nacht vorausgesagt hatte. Smith war natürlich auch noch ein bisschen unsicher. Und er hat zur Glaubensunterstützung da einen Freund mitgenommen zum Gebet. Sie sind in dieses Haus gegangen und eben diese Frau war ganz wirklich terminal kurz vor dem Sterben. Und nachdem dieser Freund dann diese Frau gesehen hatte und Wigglesworth gesagt hat, bete mal du zuerst, hat diese begonnen, für die zurückgebliebene Familie zu beten. Und so traurig die Situation war, bis Miss ihm lauthals zum Schweigen brachte. Dann hat er gebeten, dass der Ehemann doch beten würde. Aber nachdem das Gebet dieses Ehemanns ebenso jämmerlich war, schrie Smith so laut, dass man es auf der Straße hören konnte. Herr, bring ihn zum Schweigen! Er ist immer auf die Tür gegangen. Er nahm seine Salbeölflasche und ließ die ganze Flasche über diese Frau ausgießen. Nach einigen Augenblicken richtete sich die Frau auf und war augenblicklich gesund und überlebte sogar noch ihren Ehemann. Grundlegend für den Heilungsdienst für Smith war Gottes Wort. Smith war der Meinung, dass alles, was er wissen musste, in der Bibel zu finden war. Er konnte ja nicht mal lesen. Und darum hat er seine Frau gebeten, bitte hilf mir, lehre mich lesen. Jetzt sagen einige böse Zungen Folgendes über Smith. Es wird über Smith gesagt, dass er nur ein einziges Buch in seinem Leben gelesen hat, nämlich die Bibel. Den Grund für seinen einseitigen, aber doch hohen Zeitkonsum in dieser Angelegenheit begründete er mit der reinigenden und glaubensstärkenden Kraft des Wortes Gottes. Er hatte einmal zu einem Enkel Folgendes gesagt, Leslie, wenn ich die Zeitung lese, komme ich verschmutzter raus, als ich reingekommen bin. Und wenn ich die Bibel lese, komme ich sauberer raus, als ich reingekommen bin. Ich liebe es, sauber zu sein. Er hatte die Tendenz zum Extremen. Aber ich sage euch, sein Leben wurde durch diese klaren Entscheidungen auch ganz klar geprägt. Je mehr Smith nach Gottes Wort hungerte, umso weniger erlaubte er irgendwelche Literatur, sei es weltliche oder geistliche, außer der Bibel in seinem Haus. Nichts gegen ein gutes Buch, aber aber lass die Bibel Priorität haben. Wiggles Verse stand niemals vom Tisch eines Freundes auf, bevor er nicht, wie er es ausdrückte, einen Bissen aus dem Buch genommen hatte. Eine kleine Pointe noch so als Einschub. Als 1924 dann seine stenografisch niedergeschriebenen Predigten veröffentlicht wurden, wollte Smith sie nicht einmal lesen. Er zog vor, über die Bibel zu studieren. Und Smith sagte, ich fühle mich nicht richtig angezogen, wenn ich nicht meine Bibel in der Tasche habe. Ich würde eher ohne Schuhe ausgehen als ohne Bibel. Er war offen für das Wirken, die Veränderung durch den Geist Gottes. 1907 nahm dann das Leben von Smith erneut eine Wende. Und auch das bringt einem zum Schmunzeln, wahrscheinlich dem Pastor in dieser Gemeinde nicht, oder? Er hörte, dass einige Menschen in Sunderland im Heiligen Geist getauft worden waren und in neuen Sprachen redeten. Was hat er gemacht? Er ist logisch, er ist dorthin gereist. Und als er in der Versammlung keine Manifestation der Kraft Gottes sah, unterbrach er immer wieder den Gottesdienst. Ja, solche Leute möchte ich eigentlich nicht haben, oder? Und er hat gesagt, ich bin von Bradford gekommen und möchte dieselbe Erfahrung machen wie die Gläubigen am Pfingsten und in neuen Sprachen reden. Doch ich verstehe nicht, wieso unsere Gottesdienste im Gegensatz zu euren vom Feuer Gottes entzündet sind. Und er ist rausgelaufen und hat sich 4 Tage zurückgezogen und gesagt, Gott, ich will das haben. Dann hat eine Frau eines Predigers für ihn gebetet und das Feuer Gottes ist auf ihn gekommen. In der Kraft und der Herrlichkeit Gottes eingetaucht, hat er eine Vision gesehen vom leeren Kreuz. Und Jesus war da erhöht zu Rechten des Vaters. Und diese Vision hat Smith erfüllt mit Lobpreis und Anbetung, hat seinen Mund geöffnet und in neuen Sprachen geredet, was das Zeug hält. Okay. Was hättest du gemacht? Ich sage euch, was er gemacht hat. Statt nach Hause zu gehen, marschiert es mit auf direktem Weg wieder zur Gemeinde. Und der Pastor, der arme Pastor, der hatte gerade gepredigt. Und wie er halt war, unterbrach er wieder mal. Und er durfte eine Kurzpredigt halten. Und in kurzer Zeit wurden 50 Menschen auf wunderbarste Weise im Heiligen Geist getauft. Und sie alle beteten in neuen Sprachen. Das war damals unglaublich, oder? Der ist auf Tutti gegangen. Und dann ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes auch in seine Heimatstadt gekommen, in Bradford. Und im Verlauf von den nächsten paar Jahren sind viele, viele im Heiligen Geist getauft worden. Etwas, das ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, überall, wo die Wigglesworths hingekommen waren, schienen die Menschen von ihren Sündern überführt zu werden. Und als Smith eines Tages ein Lebensmittelgeschäft betrat, um dort einzukaufen, fielen 3 Personen um Vergebung flehend auf die Knie. Wow! Bei einer anderen Gelegenheit ging Smith an 2 Frauen vorbei, die auf einem Feld arbeiteten, und er rief ihnen zu, seid ihr errettet? Und kaum hat er seine Frage beendet, sind diese beiden Frauen am Feld auf ihre Knie gegangen, die Körbe fallen gelassen und sie haben zu Gott und Gnade geschrieben. Und dann sagen so die Leute, die diesen Mann ein bisschen studiert haben, während der darauffolgenden Tage entwickelte Smith die Gewohnheit zu beten und zu fasten. Ja, ist ein bisschen untertrieben wahrscheinlich, oder? Es ist dann nicht lange gegangen, da wurde sein Briefkasten überfüllt mit Briefen aus dem ganzen Land. Die Leute haben gesagt, bitte komm zu uns, bete wir hier, wir haben da Kranken, die nicht zu dir kommen können. Und in diesem Moment hat Smith sich entschieden, seine Klempnerfirma zuzumachen. 1913 verstarb dann seine geliebte Frau
Das wäre jetzt eine Story für sich, das zu erzählen. Der Zeit halber lasse ich das sein. Könnt ihr dann selber mal nachlesen. Oder? Nach dem Tod seiner Frau betete Smith, dass er eine doppelte Salbung des Geistes haben konnte. Und tatsächlich war sein Dienst von diesem Tag an noch kraftvoller und noch durchschlagender. Unmittelbar danach reiste Smith zusammen mit der Tochter, mit dem Schwiegersohn durchs ganze Land und sie diente. Und auch das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Es war ungewöhnlich, dass die britische Presse über aktuelle religiöse Ereignisse berichtete. Und dennoch waren die Titelseiten des Daily Mirror, des meistgelesenen Blattes Englands, immer wieder erfüllt von diesen wunderbaren Berichten, von diesem dynamischen Dienst, von diesem ungewöhnlichen Gottesdienst. Und daraufhin kamen noch mehr Leute und wollten. Smith hatte also eine tiefe Offenbarung über den Glauben. Wigglesworth hoffte nicht, dass seine Gebete erhört wurden. Er rechnete immer damit, dass Zeichen und Wunder folgen würden mit der Glaubenskraft, wie sie uns in der Apostelgeschichte entgegenkommen. Seine Vorstellungen und seine Erkenntnis waren, was den Glauben betraf, sehr konkret, und die Liebe Jesu Christi, die durch ihn zum Ausdruck kam, brachte das Herz eines jeden Ungläubigen zum Schmerz. Und wie war seine Glaubenslehre? Ganz einfach, glaube nur. Punkt. Glaube nur, Ausrufezeichen. Er war davon überzeugt, dass Gott niemals niemanden bevorzugt. Er sagte, es gibt eine Art vom Glauben, die Gott dazu bewegt, 1 Million Menschen zu übergehen, nur um dich zu salben. Amen. Und dann verkündigte er mit seiner Donnerstimme, das ist eine tiefe Donnerstimme, der Glaube ist die Kühnheit, die sich über die Tatsache freut, dass Gott sein eigenes Wort nicht brechen kann. Er sagte, Glaube ist die stille Zuversicht, dass Gott meint, was er sagt, und wir auf sein Wort hin handeln. Natürlich haben die Autoren versucht, das Geheimnis zu ergründen von dieser herausragenden Kraft von Wigglesworth, aber die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Sein starker Glaube resultierte aus einer intimen Beziehung, die er mit Jesus pflegte. Und aus dieser Beziehung heraus bezog Smith die Weisheit, in jeder Situation, der er gegenüberstand, richtig zu handeln. Nochmals eine Kostprobe. Einmal wurde Smith zu einem schwerkranken, im Sterben liegenden Jungen nach Hause gerufen, um zu beten. Die Mutter des Jungen empfing Smith an der Haustür mit den Worten, es ist zu spät, sie können nichts mehr für ihn tun. Smith sagte, Gott hat mich noch niemals zu spät irgendwo hingesandt. Kommt aber das Beste. Da Smith aber einen Termin in einer örtlichen Kapelle einhalten musste, hat er keine Zeit, um zu beten. Sondern er sagte lediglich, ich komme wieder. Legen Sie dem Jungen schon mal passende Kleidung bereit. Der Herr wird ihn aufrichten. Da ist er gegangen. Das Kind in seinen letzten Zügen. Hat dann für ein paar hundert Leute gebetet, ist zurückgekommen. Er wandte sich an das leblose Kind und erklärte ihm, dass nun etwas geschehen würde, was es noch nie zuvor erlebt hatte. Wenn ich meine Hände auf dich lege, wird die Herrlichkeit des Herrn diesen Raum erfüllen, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen stehen kann. Ich werde hilflos am Boden liegen. In dem Augenblick, in dem Smith den Jungen berührte, manifestierte sich die Kraft Gottes so stark im Raum, dass Smith zu Boden ging. Plötzlich fing der Junge an zu rufen, das ist zu deiner Ehre, Herr. Während der Junge sein Bett verließ und sich anzog, lag's Miss immer noch am Fußboden. Der Junge riss die Tür auf und schrie: Papa, Gott hat mich geheilt, ich bin wieder gesund. Das ganze Haus wurde von solch einer Herrlichkeit erfüllt, dass auch die Mutter und der Vater unter ihrer Kraft zusammenbrachen. Auch seine Schwester, die aus einer Nervenheilanstalt entlassen worden war, war plötzlich wieder in völlig normaler, gesunder, geistiger Verfassung. Die ganze Stadt war im Aufruhr und überall begann sich eine Erweckung auszubreiten. Wow. Wir gehen ein bisschen tiefer. Währenddem Smiths Glaube wuchs, lehrte er ein weiteres Glaubensprinzip, nämlich, dass der Glaube in die Tat umgesetzt werden musste. Smith entdeckte in der Bibel, dass die Menschen, die von Gott empfangen hatten, nach seinem Wort gehandelt hatten. Und Smith glaubte, dass jeder Christ das, was er glaubte, in die Tat umsetzen musste, um etwas zu erreichen. Als er dann aber sah, dass die einen das nicht in die Tat umsetzen wollten, hat er sich dann entschieden, ein bisschen tatkräftig nachzuhelfen. Ein Beispiel. Während einer Veranstaltung in Arizona befand sich eine Frau, deren Beine durch Ischias verkrümmt waren. Und diese forderte Smith auf: Laufe! Doch sie sträubte sich so sehr, dass er ihr einen Stoß versetzte. Und dann rannte er mit der Frau, die sich krampfhaft an ihm festhielt, in dem Gebäude herum. Mamma mia. Schließlich ehrte Gott ihre Handlung, indem er seine Kraft über sie kommen ließ. Und sie wurde vollständig gesund. Die weiteren Veranstaltungen besuchte sie zu Fuß. Sie weigerte sich, mit der Straßenbahn zu fahren, weil sie so glücklich darüber war, dass sie wieder auf eigenen Beinen stehen und gehen konnte. Halleluja! Immer wieder ließ man, dass sich Smith in sein Zimmer zurückgezogen hatte, um mit Gott allein zu sein, um seine Stimme zu hören, den Heiligen Geist zu hören. Er wollte mit ihm zusammenarbeiten. Ich weiß, dass Smith einmal in Bernbiet auch weilte und hat da bei der Großmutter eines Pastors, den ich kenne, übernachtet. Bevor der Tag angefangen ist, wollte er immer das Abendmahl nehmen. Und diese alte Frau musste ihm das Abendmahl dann vorbereiten. Er hat mit Jesus Gemeinschaft. In seinen Gottesdiensten lenkte er die Aufmerksamkeit der Zuhörer immer auf das Wort und auf die Kraft Gottes und damit steigerte er ihre Erwartungen. Seiner Meinung nach hatte jede Handlung, jede Wirkungsweise und jede Manifestation einen einzigen Auslöser, nämlich den absoluten Glauben. Und weiter lehrte er, dass echter Glaube konfrontiert und dann wirksam wird, wenn man die Initiative ergreift. Das ist auch sehr interessant. Smith war ein Mann, der große Barmherzigkeit hat. Es wird berichtet, dass er oft mit Menschen gebetet hat und dabei sich die Tränen über die Wangen gab. Natürlich erlebte er krasse Kritik und Verfolgung. Aber so wie der war, hat ihn überhaupt nicht irgendwie beeindruckt. Wir wissen, dass er in der Schweiz zweimal verhaftet worden ist, weil er beschuldigt worden war, er habe ohne Lizenz ärztliche Behandlungen durchgeführt. Aber wie schön das noch ist, oder? Nachdem sich alle Vorwürfe zerschlagen hatten, wollten sie Smith mitten in der Nacht vom Polizeirevier entlassen. Aber dieser sagte: Nein. Ich werde nur unter einer Bedingung gehen. Jeder Polizist in diesem Haus muss auf seine Knie gehen und ich werde für alle beten. Er kannte nichts, oder? Oh! In Sri Lanka wurden Menschen reihenweise geheilt, als sein Schatten auf sie fiel. Und trotz dieser Herrlichkeit trotz dieser Salbung erlebt es mit seinem eigenen Leib Krankheiten, die auf sein Gebet hin nicht verschwunden waren. Da habe ich mal eine ganze Predigt über diesen Aspekt gemacht. Das ist sehr eindrücklich. Smith war ein Mann des Glaubens, aber er stand mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität dieser Erde. Du nicht. So haben diese Ärzte bei Smith ein fortgeschrittenes Nierensteinleiden prognostiziert oder gesehen. Und der Arzt hat ihm gesagt, hör mal, du wirst sterben, wenn du dich nicht sofort operieren lässt. Und Smith war nicht bereit zu dieser OP. Folgender Bericht gibt es darüber. Die Schmerzen nahmen mit jedem Tag zu. Und hinzu kam auch noch eine Nierenreizung. Das ist so schmerzhaft. Smith, der jede Nacht das Bett verließ, wand sich in Qualen auf dem Fußboden, während sein Körper versuchte, die Steine auszuschalten. Ein scharfkantiger Stein nach dem anderen kam heraus. Smith war davon ausgegangen, dass diese Tortur kurzfristig sein würde. Doch insgesamt dauerte sie 6 lange und schmerzvolle Jahre. Während dieser Zeit versäumte Smith jedoch keinen einzigen Gottesdienst, der auf seinem Terminplan stand. An einigen Tagen diente er sogar 2-mal. Bei einigen Veranstaltungen betete er für nicht weniger als 800 Menschen, obwohl er selber unter entsetzlichen Schmerzen litt. Nur wenn der Schmerz unerträglich war, wirklich unerträglich war, verließ er für kurze Zeit die Kanzel, um auf der Toilette einen weiteren Nierenstein auszuschalten. Anschließend kehrte er auf die Plattform zurück und fuhr mit dem Gottesdienst fort. Offenbar musste er selbst das Bett verlassen, um andere aufzusuchen, die krank waren, und für sie zu beten. Die wenigsten wussten, dass er die härteste Prüfung seines Lebens durchmachte. Manchmal verlor er so viel Blut, dass er ganz blass wurde und man ihn in Decken wickeln musste, um ihn warm zu halten. Nachdem 6 qualvolle Jahre vergangen waren, hat er über 100 Nierensteine ausgeschieden, die er in einer Glasflasche gesammelt hatte. Folgendes Zitat lesen wir über diesen Abschnitt seines Lebens, das er selber geschrieben hat. Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Wow. Impressionant, hä? Obwohl er schon 2 Jahre lang erfolglos gegen diese Nierensteine brutal gekämpft hatte, hat er nicht aufgegeben. Er hat stattdessen Gott, das war dann im Jahr 1932, gebeten, dass er noch 15 Jahre dienen dürfte. Gott gewährte ihm exakt diese Bitte. Und während dieser Jahre bereiste er den größten Teil Europas, Südafrikas und Amerikas. Smith war ein Mensch wie du. Er hatte auch Humor. Als er in Wales einmal gebeten wurde, das Abendessen zu segnen, das als Hauptgericht aus Schweinebraten bestand, da sagte er mit lauter Stimme: Herr, wenn du segnen kannst, was du verflucht hast, dann segne diese Schweine. Er hatte eine legendäre Stimme, diese Donnerstimme. Und dann der Humor Gottes auch hier. Es wird berichtet, beim Predigen verhederte er sich oft in langen, umständlichen Schachtelsätzen. Dann wieder erlöste er seine Zuschauer von ihrer Verprüfung, indem er engelsgleich in Zungen sprach und diese Zungenrede selber auslegte. Also wenn du so ein Buch liest, plötzlich steht wieder Zungenrede und dann geht es wieder weiter. Er bediente sich einer drolligen, bildhaften Sprache. Obwohl Smith angeblich die englische Hochsprache verhunzte, zog Wigglesworth große Massen an. Und auch etwas, das sehr bekannt ist, Am Anfang seiner Predigterkarriere bediente sich Wiggins Wörth manchen rauer Methode. Krankheiten wie zum Beispiel Krebs versetzten diesen Mann Gottes in einen heiligen Zorn. Wenn er Kranken erklärte, er habe Magenprobleme, war es durchaus nicht ungewöhnlich, dass Wiggins Wörth ihm auf die schmerzhafte Stelle schlug, während er betete und den Dämon austrieb. Wow, der war, he was a rough man, hat diese Frau eben gesagt. Es gibt viele Fragen, ich möchte dir sagen, mach das nicht, wenn du nicht wirklich weißt, das ist von Gott, oder? Eine Legende sagt, dass er einmal ein deformiertes Baby über die Bühne gekippt hätte. Das war darauf gesucht geworden. Mach das nicht, wenn du nicht sicher bist, dass es von Gott ist. Mama, ja, ja. Zwei Praktiken kennzeichnen die Heilungsversammlung von Smith. Erstens, der Gebrauch von Glaubenstexten aus dem Wort Gottes. Deswegen proklamieren auch wir immer wieder Wort Gottes. Zweitens, kräftigen Gesang von Evangeliumsliedern und Chorussen. Und das sollte dazu inspirieren, sich vom Unglauben oder vom passiven Glauben abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Natürlich hat er auch einen Lieblingstext zum Predigen. Das war natürlich das 11. Kapitel des Hebräerbriefes über diese Glaubenshelden. Er war ein Pfingster, obwohl es das gar noch nicht so richtig gab in dieser Zeit. Er hat Weissagen gemacht über die Entwicklung der Kirche, die wir heute aufgeschrieben haben, die sich auch bewahrheitet haben. Smith war selbstlos, er war höflich und er war großmütig. Aber wenn zum Beispiel dann jemand irgendwelche Geistesgaben irgendwie betrieb und er hat jetzt das Gefühl, dass er es nicht so ganz im Geist hat, dann sofort an den Platz geschickt, oder? Und er fasste die vier Prinzipien seines Dienstes so zusammen. Erstens, lies Gottes Wort. Nimm Gottes Wort ein, bis es dich einnimmt. Das ist super formuliert, oder? Nimm Gottes Wort ein, bis es dich einnimmt. Glaube Gottes Wort und handle dem Wort entsprechend. Wir kommen gegen den Schluss und ich möchte der Vollständigkeit halber doch noch ein paar Ausschnitte aus seinen Predigten, die wir viele überliefert haben, noch weitergeben. Glaube ist die wunderbare Gewissheit der persönlichen Gegenwart Gottes in dir, die dich verändert von Kraft zu Kraft. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis du dahin gelangst, wo du mit Gott lebst und wo Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes durch dich denkt und redet. Er sagte in einer anderen Predigt, Gottes Wort gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit und der Glaube ist die Substanz dessen, was man hofft. Gott sprach, ohne irgendwelches Material zu haben, einfach was? Das Wort. Und diese Welt entstand in ihrer ganzen Schönheit durch die innewohnende Schöpferkraft der Substanz seines Wortes. Unglaubliche Erkenntnisse dieser Spengler, oder? Glauben liegt im Plan Gottes, denn er bringt dich zu der offenen Tür, damit du eintreten kannst. Gott will, dass du bereit bist, durch diese Tür einzutreten und alle Verheißungen in Bezug auf die göttliche Offenbarung der Kraft im Namen Jesu Christi in Anspruch zu nehmen. Durch Glauben wird Christus in deinem sterblichen Leib durch das Wort Gottes geoffenbart. Der Glaube hat die Kraft, dich zu dem zu machen, was du nach Gottes Willen sein sollst. Und er lehrte auch, dass der Glaube wachst. Er schreitet voran und ist immer siegreich. Er ist kein Ort der Armut, sondern des Reichtums. Die Apostelgeschichte wurde geschrieben, weil das Leben der Apostel die Frucht tätigen Glaubens aufwies. Wenn etwas in der Bibel steht, pflegte Wigglesworth zu sagen, dann ist es so. Man muss es ergreifen und danach handeln. Trägheit im Glauben ist ein Dieb, der einem den Segen raubt. Ein paar ganz markante Dinge habe ich aufgeschrieben. Wachstum im Glauben kommt durch die Tat. indem wir das einsetzen, was wir haben und was wir wissen. Es ist so, als gingen viele Christen am Meer spazieren und tauchten ihren großen Zeh ins Wasser, während der gewaltige, unermessliche Ozean vor ihnen liegt. Gott möchte, dass wir uns in die Tiefe wagen und von den Wellen tragen lassen, anstatt ständig nur am Ufer entlang zu paddeln. Der Glaube wird uns immer über das Alltägliche hinausführen, hinein in Gottes beständige Nähe. Sensationell, einfach diese Tatsache. Und Wigglesworth vertrat die Ansicht, dass Gott alle Gläubigen im Heiligen Geist taufen möchte und durch sie Wunder tun lassen möchte, wie es in der Apostelgeschichte einfach steht. Smith Wigglesworth ist dann 1947 mit fast 88 Jahren ohne Kampf und ohne Schmerzen zu Jesus heimgegangen. Es geschah an einer Beerdigung. Smith hatte noch mit 88 Jahren bis zum Schluss für Kranke gebetet. Es wird berichtet, bevor er gestorben ist, hat er noch einen Vater gefragt. Du, ich habe für dein Kind gebetet letzte Woche. Wie geht es ihm? Robert Ryerson hat von Gott den Auftrag bekommen, Recherchen über die Leben von Gottesmännern und Frauen zu machen. Und so hat er über dem Leben von Smith Wigglesworth folgende Formel ganz kurz aufgestellt. Er hat gesagt, Glaube und Erbarmen gleich Wunder. Glaube und Erbarmen gleich Wunder. Dann schrieb er, wurde die Kraft, in der Smith Wigglesworth lebte, von der Erde zurückgezogen? Natürlich nicht. Dieselbe Kraft, die in der Wigglesworth diente, steht heute uns zur Verfügung. Wir brauchen nicht mehr Kraft. Hast du gehört? Wir brauchen nicht mehr Kraft. Wir müssen lediglich von unserem Glauben und unserer Barmherzigkeit Gebrauch machen, um diese Kraft zur Wirkung zu bringen. Nun steht unsere Generation vor derselben Herausforderung. Gott hat Männer und Frauen dazu berufen, in der Kraft des Himmels Städte und Länder einzunehmen. Amen. Wirst du den Ruf Gottes eingehen? Wagst du es einfach zu glauben? Empfindest du in deinem Herzen ein so starkes Erbarmen für die Menschen, dass du Gott bei seinem Wort nimmst und aktiv wirst? Eine wunderbare Zusammenfassung. Und was mich am meisten fasziniert, er war ein ganz einfacher. Konnte am Anfang nicht mal lesen. Aber er hat Zeit genommen mit Gott. Er war ein Freund Gottes. Er hatte Erbarmen. Er hat viel von seinem Geld dafür gebraucht, dass er zum Beispiel Bankette gemacht hat für arme Leute, für kranke Leute. Hat in diesen Kranken, in diesen Veranstaltungen viele Menschen geholt, die ein Zeugnis gegeben haben für eine Heilung. Dann hat er für sie gebetet. Ich schließe ab mit einer letzten Geschichte, die mir spontan in den Sinn gekommen ist. Die geschah anlässlich eines solchen Essens mit diesen armen Leuten. Da sah ein Mann, dem fehlten beide Beine. Er hatte zwei Prothesen und er sagte ihm, morgen gehst du ins Schuhgeschäft und kaufst dir ein paar neue Schuhe. Der arme Mann konnte die ganze Nacht nicht beten, nicht schlafen, verständlich, hätte ich auch nicht gemacht. Und er ging ins Schuhgeschäft und sagte, guter Mann, ich hätte gerne ein paar Schuhe. Zuerst sagte er, was kann ich für Sie tun, ich hätte gerne ein paar Schuhe. Größe 42 schwarz. Der Mann schaut, sieht diese beiden Prothesen. Er sagt, tut mir leid, aber diese Dinge sind mir nicht spezialisiert, wir können nicht. Er sagt, ich hätte gerne ein paar Schuhe, schwarz, größer, zwei. Es wird berichtet, dieser verstörte Verkäufer mit diesen Schuhen kam, sie vor seine Füße legte. Es wird gesagt, als im Moment, wo er diesen Stumpf in diesen Schuh hineingetan hat, dass Gottes Fuß nachgewachsen ist. Auf der rechten Seite und dann auf der linken Seite. Wow! Herr, wir möchten dir danken, dass wir über unseren Tellerrand sehen dürfen. Jesus, wir sind so gescheit, wir haben so viel studiert, wir haben so viel Theologie im Kopf. Aber uns fehlt diese Offenbarung zum Glauben, diesen kindlichen Glauben, Jesus. Danke, wo uns Kinder immer wieder auch beschämen, indem sie beten, Jesus, indem sie Zeichen und Wunder tun. Und wir sind so kompliziert und wissen alle tausend Regeln, wieso, dass du in diesem Moment jetzt gerade nicht heilen kannst. Herr, hilf uns doch, dass wir uns auf dein Wort ganz neu besinnen. Hilf doch, dass dein Wort uns ganz neu einfach die Speise wird, Herr, die Autorität wird, die Grundlage wird, auf dem wir unser Leben, unseren Dienst, unseren Auftrag stellen können. Danke, dass du in diesem Tag, Jesus, noch viele Menschen heilen möchtest. Danke, dass du, Herr, in diesem Wallis viele Menschen heimsuchen möchtest. Herr, und dass Zeichen und Wunder geschehen werden. Und es werden Tote auferweckt werden, ich weiß es. Es werden Dämonen ausgetrieben werden. Es werden Menschen deine Herrlichkeit sehen. Es werden Menschen deine Liebe erkennen. Danke, Jesus, dass du uns neu erfüllst mit einem Hunger und einem Durst nach deinem Wort. Halleluja. Herr, bete dich für mich. Bete dich für uns alle. Dass wir auch von diesem Erbarmen, der das Miss hatte, angesteckt werden. Herr, dass wir auch angesteckt werden von dieser Liebe, die in deinem Herzen brennt für einen jeden verlorenen Menschen, für einen jeden Menschen um uns herum, für einen jeden Menschen, der leidet. Oh, danke, Geist Gottes, dass du in uns wohnst. Wir müssen nichts misskopieren, Herr. Aber wir möchten uns inspirieren lassen von diesem kindlichen Glauben. Danke, dass der Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Alles ist möglich, Herr. Ich danke dir, dass du gerade auch heute durch die Reihen gehst, Herr. Und dass du einen Glauben inspirierst, Jesus. Herr, dass das Feuer, dass der Wind deines Geistes bläst, Jesus. Und dass Menschen dir einfach begegnen. Neue Kraft schöpfen, neuen Glauben auf der Basis deines Wort bekommen. Halleluja. Gott ist ein großer Gott. Amen. Wir singen noch ein Lied. Ist das gut? Halleluja.